Hanna aus der tagesaktuellen Redaktion bringt uns noch einen Tipp für eine feministische Sommerlektüre mit und ist dafür extra zu mir ins Studio gekommen. Hallo Hanna.
Hallo.
Was bringst du uns denn Schönes mit?
Ich habe hier so ein gar nicht so großes Buch mit. Das heißt Die Neuordnung der Küchen, materialistisch-feministische Entwürfe eines besseren Zusammenlebens und ist von Kitchen Politics herausgegeben worden, einem HerausgeberInnen-Kollektiv für queer-feministische Interventionen.
Ich habe mich über das Kollektiv auch ein bisschen informiert und das Kollektiv bringt ja mehrere Bände mit im Rahmen dieses Kollektivs namens Kitchen Politics und die Neuordnung der Küche ist bereits das vierte Band. Und du hast mir auch vorab erzählt, dass es so ein bisschen darum geht, historische Texte neu zu interpretieren beziehungsweise eigene queer-feministische Perspektive zu entwerfen. Und gerade in diesem vierten Band ist der Grundlagentext von der sowjetischen Revolutionärin und Schriftstellerin Alexandra Kollontai mit dem Titel Familie und der kommunistische Staat. Alexandra Kollontai war Ministerin und Botschafterin der jüngeren Geschichte. Kollontai setzte sozialreformerische Ideen in ihrer Zeit als Volkskommissarin um und engagierte sich für eine stärkere Bedeutung der Frau in der sowjetischen Gesellschaft. Sie kritisierte auch wiederholt die Führer Lenin und Stalin und dessen Politik des Stalinismus unterstützte sie aber später, vermutlich um als einzige die große Säuberung zu überleben. Hanna, um was geht es in dem Originaltext von Kollontai?
Genau, also der Text von Kollontai heißt Familie und der kommunistische Staat. Das ist eine Übersetzung von Alexandra Frank unter Bearbeitung von Daya Klingbeck. Das ist zum ersten Mal seit relativ langer Zeit, seit knapp 100 Jahren, glaube ich, wieder ins Deutsche übersetzt. Original erschien vor ziemlich genau 100 Jahren und setzt sich mit Formen vom sozialistischen Zusammenleben und der Abschaffung der Familie auseinander, weil Kollontais These ist, dass in der sowjetischen Gesellschaft die Familie überflüssig wird. Und es ist auch eine Auseinandersetzung mit der sowjetischen Familien- und Geschlechterpolitik, vielleicht so weit rum. Also sie analysiert quasi, wie die Familie im Kapitalismus oder im von dem Kapitalismus geprägten Gesellschaft existiert und wie sie sich verändern wird in ihrem Ideal in der sowjetischen Gesellschaft.
Und du hast auch einen Ausschnitt aus der Übersetzung von Kitchen Politics mitgebracht. Würdest du uns den mal vorlesen?
Ja, ich schlage es mal kurz auf. So, genau, das ist ein Ausschnitt, wo es um Haushaltsarbeit geht, also das, was wir heute vielleicht unter dem Begriff Care-Arbeit verstehen würden. Die Arbeit ist nicht einfach. Sie ist anstrengend, zeit- und kräftezehrend, besonders wenn man bedenkt, dass die Frau zeitgleich im Betrieb schuftet. Zugleich ist es nicht dieselbe Arbeit, die unsere Großmütter verbrachten. Worin unterscheidet sich die Arbeit? Zunächst dadurch, dass diese vier Aspekte der Hausarbeit, auf denen die Familie aufbaut, für den Staat und den nationalen Haushalt nicht notwendig und nützlich sind. Die Arbeiten erschaffen, vom Standpunkt des nationalen Wohlstands betrachtet, keine neuen Werte, nichts Sinnvolles. Die Frau und Hausfrau kann sich von morgens bis abends mit dem Ordnen ihrer erbärmlichen Behausung abmühen, kann täglich die Wäsche waschen und bügeln, kann auf die gründlichste Weise ihre Kleidung flicken und stopfen, kann aus den bescheidensten Vorräten ihre beliebigen Gerichte kochen. Zum Abend bleibt von ihren Mühen keine materiellen Spuren. Ihre tätigen Hände werden nichts erschaffen haben, was auf dem Markt von Wert wäre. Und würde die Hausfrau auch 1000 Jahre leben, sie müsste ihre Arbeit im Haushalt jeden Tag von vorne beginnen. Schon wieder sammelt sich Staub auf dem Regal, wieder kommt der Mann hungrig nach Hause, wieder verdrecken die Kinder ihre Kleider. Die Arbeit der Hausfrau wird mit jedem Tag nutzloser und produktiver. Der private Haushalt vergeht. Er macht dem gemeinschaftlichen Haushalt Platz. Statt dass die Ehefrau und Arbeiterin die Wohnung putzt, könnten und werden in der kommunistischen Gesellschaft geschulte Arbeiter und Arbeiterinnen morgens die Zimmer abgehen und säubern. Die Reichen nahmen all diese langweiligen und anstrengenden Arbeiten schon lange von den Schultern ihrer Frauen. Warum sollte sich die Arbeiterin quälen? In Sowjetrussland soll das Leben der Arbeiterinnen mit denselben Annehmlichkeiten, demselben Licht, derselben Hygiene und Schönheit ausgestattet sein, die vorher nur den Reichen zukamen. Statt sich mit der Kocherei zu quälen, die letzten freien Stunden für die Vorbereitung von Mittag- und Abendessen in der Küche zu verschwenden, werden in der kommunistischen Gesellschaft öffentliche Speisesäle, zentrale Küchen weit verbreitet sein. Dahin führt sogar schon das Leben im Kapitalismus. vielleicht so weit, mal kurz. Dann geht es noch darum, dass es eben genau schon Restaurants und Cafés gibt, was eben wieder mit Geld verbunden ist und Konsum. Und dass sie eben dafür ist, dann sowas wie Suppenküchen einzusetzen, Speisesäle fürs Allgemeingut. Und vielleicht noch einen letzten Satz in diesem Abschnitt. Der Kommunismus zerschlägt die häusliche Sklaverei der Frau, um ihr Leben reicher, erfüllter, glücklicher und freier zu machen. Vielleicht mal so weit und kurz, was ich daran ganz gut finde, ist halt, also mir hat sich beim Lesen von diesem Abschnitt sofort die Frage gestellt, ja, aber wer sind denn dann die Leute, die dann diese Arbeit machen? Das beschäftigt Kollontai gar nicht, wer dann putzt und wie diese Arbeit ja immer noch unproduktiv abgewertet wird. Und darum geht es dann auch in den späteren Beiträgen noch. Ich habe eigentlich oft Probleme, wenn ich so theoretische Texte lese, die gut zu verstehen, aber hier ist es so eingebettet, dass es dann nochmal in unterschiedlichen Texten später auch nochmal darum geht, wie der Text irgendwie zu lesen ist, wie man ihn auch heute interpretieren könnte, dass man sich wirklich länger damit auseinandersetzt.
Ich finde es auch spannend, dass viele Aspekte schon, also der Text ist genau 100 Jahre alt und viele Aspekte sind einfach schon von Kollontai vor 100 Jahren irgendwie erkannt worden und werden jetzt natürlich auch erneut kritisiert, aber so richtig Lösungswege finden wir ja auch nach 100 Jahren nicht wirklich. Oder jedenfalls versuchen die Beiträge das zu machen. Also das Buch jetzt nochmal kurz zum Aufbau untergliedert sich halt in diesen Beitragstext von Kollontai und dann schreiben andere Menschen, die im Kitchen Politics Kollektiv sind, noch weitere Beiträge dazu. Und insgesamt gibt es dann 7, meine ich, Beiträge, oder?
Genau.
Und es geht immer um die Ideen von einer Reorganisation von Ökonomie, Ökologie und Beziehungsweisen. Die Beiträge oder auch das Kitchen Politics Kollektiv stellt auch in diesem Buch Forderungen beziehungsweise neue Konzeptmodelle. Beziehungsweise Konzeptmodelle, die Kollontai halt nicht auf dem Schirm hatte. Magst du uns vielleicht kurz skizzieren, wie diese Forderungen aussehen oder wie sie, also was sie genau sind?
Es ist ganz interessant, weil es sind eine Sammlung an Beiträgen. Viele sind von Felicite Reuschling geschrieben, die auch Teil des Kitchen Politics war und an der ja sehr auch an der Herausgabe des Buchs irgendwie mitgewirkt hat und dann aber gestorben ist, ich glaube, während das Buch noch herausgegeben wurde. Deswegen sind auch nochmal so Texte in Erinnerung an sie mit darin. Und es gibt quasi unterschiedliche, also die jeweiligen Texte schlagen unterschiedliche Dinge auch vor und es gibt unterschiedliche Forderungen. Es gibt auch eine Gesprächsrunde an einem virtuellen Küchentisch, weil das eben während Corona war und oder die Entstehung des Buches war auch vor dem russischen Angriffskrieg. Mhm. Und das erwähnen sie auch selber, dass das wahrscheinlich, wenn sie in der Zeit gewesen wären, nochmal ganz andere Themen auch mit angesprochen hätten und die eben da jetzt nicht gemacht haben. Also es gibt halt viel auch so ein bisschen Kritik und wie könnte man es irgendwie mit reinnehmen. Auch allein, wie schwer es ist, Care-Arbeit, also darüber zu diskutieren zu können, ohne selber irgendwie in der Care-Arbeit zu ersticken. In einem Text aber, der heißt Bitte nicht verzweifeln, Lebensformpolitik zwischen Technokratie und Voluntarismus von Michael Raab, geht es so um Entwürfe vom Zusammenleben in West-Berlin, nachdem es davor noch eine Geschichte gab von utopischen Entwürfen so im Sozialismus. Und da gibt es so konkret auch mal wirklich so relativ konkrete Vorschläge. Und ich finde es immer ganz nett, wenn man sich da irgendwie auch so Sachen nur dran dranhangeln kann. Ich finde, es sind jetzt nicht so Sachen, die jetzt so ganz neu sind, sondern es sind eher Sachen, die hat man schon mal gehört, vor allem in so Diskursen, wo es eben um Care-Revolution geht, um diese Care-Revolution, also dass Sorgearbeit im Mittelpunkt stehen sollte, anstelle von so einer kapitalistischen Verwertungslogik, die ja in dem Text von Kollontai mit drin steckt, irgendwie schon, dass Hausarbeit eben doch unproduktive Arbeit ist. Und aber auch, was ich auch sehr gut finde, so appellieren sie an so Pragmatismus und Fehlerfreundlichkeit. Also, dass man nicht so auch wie Kollontai das macht, halt ganz stark an der Ideologie nah sein muss und auf Biegen und Brechen das eben durchdrücken muss, sondern so irgendwie am Ende leben wir alle in der Gesellschaft, die wir gerade sind und man muss eben einen Weg finden, ohne alles aufzugeben, aber trotzdem vielleicht noch, an dem man möglichst viele Leute mitnimmt. Und das ist auch ein Anspruch von dem Herausgeber in Kollektiv, dass sie eben nicht nur Leute ansprechen wollen, die sich sowieso viel mit so Theorie beschäftigen wollen, sondern auch mit Leuten, die vielleicht noch gar nicht so viel darüber gelesen haben.
Ich finde diese Übersetzung, also von dem Kollektivsnamen Kitchen Politics, also Küchenpolitik, auch sehr interessant. Oder die Küche an sich ist halt auch ein interessanter Ort, weil er auf der einen Seite irgendwie der Ort der patriarchalen Unterdrückung beziehungsweise der unproduktiven Hausarbeit ist. Auf der anderen Seite finde ich gerade Küchen sind so ein Gemeinschaftsraum und Kochen an sich ist ja auch gemeinschaftsprägend oder zusammenbringend, auch irgendwie eine eigene Sprache und eine eigene Interaktion. Und das Kollektiv versucht in dem Buch auch irgendwie diese zwei widersprüchlichen Gedanken zu verknüpfen und hat auch Kochrezepte drin mit offenen Fragen, die dann Denkanstöße während des Kochens geben sollen. Und du hast da auch noch ein Rezept mitgebracht.
Genau, vielleicht die zweite Stelle, die ich mal vorlese, vielleicht auch für alle, die gerade noch überlegen, was sie so essen wollen heute Abend. Da sind so zwei Borscht-Rezepte, ein langes und eines, das vielleicht perfekt auch zum Wetter passt. Kalter, fauler Sommerborscht für 6 EsserInnen. Man braucht dafür 5 bis 10 rote Beete, Olivenöl, 4 bis 18 Knoblauch, eine rote Zwiebel, Salz und Pfeffer, 200 Gramm Himbeeren oder Erdbeeren, Balsamico, Zitrone und 500 Milliliter sprudelndes Mineralwasser. Du hast keine Zeit oder keine Lust zu kochen, zu schnippeln, du willst lesen. Deine Kinder oder Freundinnen wollen mit dir spielen, du musst soziale Kämpfe organisieren. Dann ist dieses Rezept eines dekonstruierten kalten Sommerborscht genau das Richtige für dich. Nimm 6 bis 7 etwa gleich große rote Beeren, legen sie in eine ofenfeste Form, stich sie mit einem Messer an und streue großzügig Salz über sie. Das Einstechen der Beete, du kannst es auch performativ unterstreichen, ist ein guter Zeitpunkt, um die Gewaltfrage zu diskutieren. Wir sprechen über sichtbare und unsichtbare oder vermittelt wirkende Formen von Gewalt auf unterschiedliche Körper in unseren bestehenden Verhältnissen. Aber auch über die Geschichte von Gewalt im Rahmen von progressiven Kämpfen und den Lehren, die wir daraus ziehen. Wickle die Beete in Alufolie und lasse sie etwa eine Stunde bei 180 Grad im Ofen. Vielleicht, wenn du gerade ohnehin etwas anderes im Ofen hast. Jetzt hast du Zeit und kannst unsere Diskussion über Kulanta lesen. Felis Texte zum Scheitern der Utopien oder Veronika Dumas Geschichte des Roten Wiens. Das sind auch alles Texte im Buch. Die im Ofen gerösteten Beeten abkühlen lassen und schälen. Wie wichtig, unvermeidbar, aber auch unverzichtbar Affekte in politischen Debatten sind und wie entscheidend ein kühler Kopf. Jetzt rote Beete, Knoblauch, Frühlingszwiebeln, Chili, Erdbeeren oder Himbeeren, die besondere Zutat, die den Geschmack der roten Beete perfekt ergänzt, vermischen. Damit etwas Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Balsamico in einen Mixer geben, pürieren und eine halbe Stunde stehen lassen. Wir plaudern dabei. Warum werden queerfeministische Diskussionen über das Wohnen und Debatten um Sexualität eigentlich immer getrennt geführt und so selten aufeinander bezogen? Zum Servieren die Masse in ein Glas geben, im Verhältnis 1:1 mit Sprudelwasser auffüllen und vermischen. Erdbeeren, Gänseblümchen, Koriander, geröstete Nüsse zur Dekoration auf das Glas mitgeben, mit geröstetem Brot servieren. Das Rezept ist perfekt als Vorspeise oder ein leichtes Sommerpicknick, gerade für heterogene Gruppen. Wen laden wir dazu ein, um weitere Pläne zu schmieden?
Auch ein kleiner Aufruf der weiteren Kollektivierung.
Ja.
Was findest du denn so spannend oder was hast du von diesem Buch mitgenommen?
Also warum ich es gerne lesen wollte, war, weil mich interessiert hat, wie dieser materialistisch-feministische Text queer-feministisch interpretiert werden kann oder neu gelesen werden kann. Und ich finde es halt sehr interessant, weil gerade da gibt es so eine Diskussionsrunde, wo das halt sehr viel auch darum geht, wie würde sie das heute schreiben, wie meint sie das, wie meint sie einzelne Wörter. Das fand ich sehr interessant. Und dann, dass es so eine Mischung ist aus verschiedenen Texten, hat mir sehr gut gefallen, dass eben dass diese Übersetzung gibt, aber dann auch die verschiedenen Texte, die sich damit auseinandersetzen, aber auch nochmal ein bisschen weitergehen mit generell Utopien und dem Scheitern davon. Dann geht es eben auch um dieses rote Wien, auch eben viel um so Häuser, Architektur und eben eine Perspektive zu heute. Und das fand ich einfach so eine gute Zusammenstellung und Collage, die dann eben weitergeht über, man liest einen Text und denkt sich dann alleine, ah, jetzt würde ich gerne drüber reden oder einen Lesekreis machen. Das gibt da irgendwie nochmal schön, also so einfach sehr viele Anleitungen und es ist auch geschrieben, dass ich es ganz gut verstanden habe. Das gefällt mir auch ganz gut.